Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen im Der Hund-Podcast, Tina Bründel.
Guten Morgen, liebe Froni.
Hi, und man hört schon, du befindest dich in Österreich.
Ja, so ist es, genau. Ich befinde mich in Österreich, in Neumarkt am Wallersee. Das ist vielleicht 20 Minuten von Salzburg entfernt. Werden die meisten wahrscheinlich eher kennen wie Neumarkt am Wallersee. Eine wunderschöne Gegend.
Sehr schön. Tina, du bist Hundetrainerin, hast eine Hundeschule und wir wollen heute über dein Herzensthema reden. Du hast dich auf eine ganz besondere Hundesportart spezialisiert. Ich bin total neugierig. Du hast mir schon so ein paar Videos gezeigt. Im Grunde geht es ganz viel darum, dass man den Hund durch, also so wie ich das verstanden habe, durch einen Parcours bewegt. Und alleinig mit so ganz, ganz kleinen, dezenten Körperbewegungen, Gewichtsverlagerungen dem Hund quasi signalisiert, wo es jetzt als nächstes hingeht.
Genau, so, das kommt dem schon sehr nahe, das tatsächlich, also diese neue, noch relativ junge Hundesportart nennt sich Fitness Loops. Das ist eine Form von Parcoursarbeit, wo du, wie du richtigerweise schon gesagt hast, den Hund körpersprachlich durch diesen Parcours längst, sage ich jetzt mal bewusst, weil es gibt keine Handhilfen, also nicht, wie man oft sieht, wo du den Hund mit der Hand über Cavaletti führst, gibt es hier nicht. Es gibt auch nur ganz wenig Wortsignale. Also der Hund lernt wirklich auf deine feine Körpersprache zu achten und man glaubt gar nicht, also wie, also ist das, da geht es oft wirklich um Zentimeter. Wenn du jetzt ein paar Zentimeter in eine falsche, also falsch, was ist falsch, aber in eine andere Richtung stehst, geht der Hund im Parcours gleich schon wieder auf zum Beispiel ein anderes Gerät. Also total spannend.
Du hast mir ja schon ein paar Videos gezeigt. Ich finde es unfassbar spannend. Also man sieht ja wirklich kaum was, was der Mensch da so macht. Das ist ja wirklich weniger als ein Schulterzucken, sage ich jetzt mal. Aber es ist
Ja.
wahrscheinlich auch für den Menschen eine wahnsinnige Herausforderung, dass man sich selber erstmal so im Griff hat, dass man das dann
Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, dass der Mensch etwas länger benötigt, um seine Körpersprache mehr oder weniger zu koordinieren. Hunde, die, sie, man merkt dann schon, sie beobachten uns ja den ganzen Tag. Also die sind eigentlich schon so auf uns eingegroovt, dass die relativ schnell verstanden haben, um was es geht. Also der Mensch braucht da oft wesentlich länger mal wie der Hund. Genauso ist es. Aber ist auch für viele eine total nette Sache. Ich habe eine im Kurs, die sagt selber, sie ist ein Kind-Legastheniker und der tut es irrsinnig gut. Also durch diese regelmäßige Körperarbeit, also wie gesagt, der Hund hat es eigentlich relativ schnell verstanden, aber sie ist da, hilft ja auch im Alltag irrsinnig gut. Das
Ja, kann ich mir sehr vorstellen. Also was sind noch so Benefits, wo du sagst, warum ist das eine Hundearbeit, die du so wahnsinnig feierst?
Weil du das eigentlich mit fast jedem, also ich sage jetzt wirklich fast jedem, wenn ein Hund natürlich eine Knieproblematik hat, dann, also es gibt gewisse körperliche Einschränkungen, aber ob der Hund jetzt älter ist, ob das jetzt ein Seniorhund ist oder die jungen Hunde oder Hippelhunde, dadurch, dass du ja da keine Geschwindigkeit, also die maximale Geschwindigkeit ist ja der flüssige Trab und die Hunde müssen auch lernen, sich zurückzunehmen. Wir haben ja da im Parcours Plattformen, die stationär auch angelaufen werden. Es kommt sehr viel Warte, weil in dem Moment, also wo der Hund die Plattform anläuft, dann gibt es, damit du überhaupt dich im Parcours weiter ausrichten kannst, muss der Hund das mal aushalten, auf dieser Plattform das abzuwarten.
Das heißt, das sind so kleine, wie so kleine viereckige Placeboards, gell, wo die Hunde dann.
Ja, genau. Also du hast kleine, das ist ein Vorderpfotentarget, nennt man das. Und du hast auch ein bisschen größere, die schauen dann so ähnlich aus wie ein Placeboard, wie du es ja auch aus der Dummy-Arbeit kennst, nur ein bisschen schmäler und länglicher. Und das wären die vier, da steht der Hund dann mit vier Pfoten auf dem Target. Und diese Stationen sind immer stationär, das heißt, die läuft der Hund an und verharrt dann, bis du ihm die nächste Station mehr oder weniger körpersprachlich vorgibst. Genau.
Ist das auch das, womit du anfängst im Training, dass man, dass er diese Plattformen kennenlernt? Oder wie geht's los?
Ganz genau. Also bevor du natürlich einen ganzen Parcours gehen kannst, musst du mit den Basics beginnen. Und das sind ganz klar die Plattformen. Das ist eben dieses Vorderpfotentarget oder dieses Vierpfotentarget. Das Umrunden der Pylonen ist ja auch nicht für jeden Hund so selbstverständlich. Und anders wie bei Obedience, wie viele Leute vielleicht kennen, wollen wir hier beim Fitnessloop, dass der Hund die Pylone von beiden Seiten umrunden kann. Cavaletti, also eigentlich mal wirklich nur das grundsätzliche Kennenlernen von den Geräten, wobei es da auch instabile Geräte gibt. Wir haben auch ein Wackel- oder Schaukelbrett, ein Balanceboard, wo die Hunde schon wirklich koordinativ ziemlich gefordert sind. Also sie müssen sich da schon ein bisschen austarieren. Genau, aber wie gesagt, also du beginnst logischerweise mit den Basics. Und dann können wir in die Parcoursarbeit starten. Und dann fängt es eigentlich an zum Spaß machen, weil du dann unendlich viele Variationen hast. Genau.
Was ich so gesehen habe auf den Videos, ist, dass dann, also ich nehme mal an, das war schon sehr fortgeschrittene Arbeit, da waren die Geräte echt nah beieinander und dass der Hund dann noch weiß, wo er hin soll. Das ist echt faszinierend.
Genau. Also das sind ja eigentlich dann wir wieder gefordert, dass wir den Hund so führen, dass er auch genau versteht, wo er jetzt hin muss. Und das ist eben das, wo ich jedes Mal total fasziniert bin. Wenn wir unsere Körpersprache fein und gezielt einsetzen, wie gut die Hunde das eigentlich annehmen und verstehen. Also es ist total spannend, also wirklich, wirklich total spannend. Und auch die Leute, muss ich ehrlich sagen, die sind da total begeistert, weil wenn sie dann einmal sehen, also du hast es ja im Alltag nicht, gell? Ich kann schon meinen Hund wohin schicken, aber das ist halt dann oft sehr, auch bei der Dummy-Arbeit, du schickst ihn voran, aber das ist halt nicht ganz so eng und da sehen dann die Leute, was man eigentlich alles machen kann und wie gut die Hunde uns beobachten.
Verrückt. Du meintest vorhin, es gibt auch ein paar akustische Signale. Was gibt's?
Genau. Also akustisch, ja, wir haben sowas wie ein Startsignal. Also bei mir heißt es einfach Go, wo ich den Hund mehr oder weniger, jetzt geht's los in die Arbeit. Wir haben für das Zwei-Pfoten-Target, das nennt sich schlicht vorne, für das Vier-Pfoten-Target gibt es ein Auf. Und das Allerwichtigste und was den meisten Hunden am schwersten fällt, ist Warte. Genau. Aber mehr hast du eigentlich schon gar nicht mehr, weil es gibt kein Herum oder kein Durch. Also wenn es zum Beispiel durch einen Tunnel gehen sollte, gibt es nicht. Also genau diese mit diesen vier Signalen solltest du auskommen.
Das mache ich, den Rest mache ich alles quasi mit so ganz kleinen Körperbewegungen, oder?
Genau. Da hast du, also der Hund sollte ja lernen, also ganz kleine Körperbewegungen, ganz so ist es ja nicht, gell? Also wir haben natürlich unsere Bein, was wir einsetzen. Das heißt, der Hund lernt von Anfang an, sich an unserem Bein zu orientieren, auch an der Schulter natürlich. Wobei dieses Bein, was am Hund ist, immer die Richtung auch vorgibt. Aber die Bewegung, wie weit du jetzt dein Bein setzt, jetzt gerade wenn der Parcours sehr eng gestellt ist, wird die Bewegung nämlich relativ klein ausfallen, weil sonst schiebst du den Hund durch den ganzen Parcours und das willst du ja dann oft auch nicht. Aber der Hund lernt, sich am Bein zu orientieren und nicht an der Hand.
Das heißt, je weiter mein Bein irgendwie dann, je größer der Ausfallschritt, desto weiter weg das Hindernis, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, also ganz so ist es jetzt nicht. Wir Menschen glauben ja immer, wir müssen mehr machen, den Hund quasi wirklich ein bisschen anschieben. Es reicht, also bei den Hunden reicht es tatsächlich, dass du einfach nur den Schritt vorgibst oder beziehungsweise die Richtung vorgibst, aber da muss der Schritt an und für sich nicht groß sein. Also du gibst ihm quasi nur die Richtung vor und du hast auch einen Maximalabstand zwischen den Hindernissen. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt den Hund quasi 5 Meter zum nächsten Target schickst. Das hast du nicht. Genau.
Und das sind schon, also das schaffen die Hunde, also ich muss den Hunden jetzt nicht wirklich beibringen, diese Bewegung bedeutet das und das, oder? Das ist schon sehr viel auch Interpretation dann auf der Hundeseite, was die einfach mitbringen.
Wie meinst du, du musst denen nicht beibringen oder Interpretation,
Ja,
wie?
dass ich jetzt sage, wenn ich mein Bein nach vorne nehme, dann bedeutet das, du machst jetzt das und das. Ist das was man gezielt trainiert, oder Hunde sind ja Meister, wie du schon gesagt hast, im Interpretieren von Körpersprache. Die kommunizieren sehr, 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 sehr viel selber über Körpersprache. ganz viel in der Hundekommunikation geht ja auch über Körperspannung, über Gewichtsverlagerung.
Genau.
Dann kommt ja erst dieses wirklich Mimik, Gestik, diese ganzen anderen Geschichten. Ist das was, wo du sagst, die Hunde, die saugen das auf, die wissen das? Oder muss ich wirklich sagen, schau mal, ich packe jetzt mein Bein dahin, das bedeutet, nimm mal das Hindernis.
Nee, es ist ja schon so, dass du, wie gesagt, durch die Basics hat ja der Hund schnell auch mal dieses Grundverständnis. Jetzt deutet mein Bein zum Beispiel auf diese kleinere Plattform, wo er mit zwei Pfoten draufstehen sollte. Also das haben sie relativ schnell herausgenommen. Mein Bein zeigt Richtung Pylone. Das heißt, okay, die Pylone umrunden. Ich meine, du baust es natürlich auf, kleinschrittig. Aber wenn der Hund das mal verstanden hat, ist es wirklich so, dass es wirklich genügt, dass du dein Bein in diese quasi Richtung setzt, wo du den Hund eben dann hinarbeiten lassen möchtest. Ja, also das haben die relativ schnell heraus. Tatsächlich.
Ja. Hast du das Gefühl, dass auch der Blick eine Rolle spielt, wenn ich dann quasi, also ich stelle mir das so vor, ich würde wahrscheinlich auch immer dann da hinschauen, wo der Hund hin soll.
Ja, genau. Das ist jetzt ein toller, gut, dass du das ansprichst, weil für mich ist ja das immer faszinierend, weil auch die Menschen immer glauben, wir müssen unseren Hund im Blick behalten. Und es ist da in dieser Parcoursarbeit völlig kontraproduktiv, weil wir wollen, dass der Hund wirklich den Fokus nach vorne hat. Das verändert sich ja auch die ganze Körpersprache vom Hund, jetzt, wenn wir das Beispiel Cavaletti haben. Das heißt, ich will, dass der Hund gerade über die Cavaletti geht. Dann will ich nicht, dass er mir ins Gesicht schaut, wenn ich nebenher gehe, weil sich ja auch dann die ganze Körperspannung verändert quasi. Also ich habe schon meinen Fokus, meinen Blick auf das nächste Hindernis und das wäre natürlich schön, wenn es der Hund auch hat.
Das finde ich immer so spannend, dass sie einfach checken, wo wir hinschauen. Und da gibt es ja auch Studien dazu und so und keine eindeutigen Ergebnisse eigentlich, dass der Blick wirklich da den Unterschied macht. Aber ich finde, dass sie das so mitbekommen.
Ja, aber ich glaube, wir haben ja uns nicht auch mal beim Dummy unterhalten. Da hattest du mir auch mal gesagt, schau mal, dass du deine Hand wie ein quasi Zielfernrohr oder wie sagtest du zu mir? Das ist ja für mich auch wieder spannend. Es stimmt ja. Also in dem Moment, wo ich meinen Fokus auf mein quasi jeweiliges Ziel richte, kann sich der Hund ja auch viel besser fokussieren.
Es ist ganz viel Blicke leiten. Und wenn ich meinen Hund anschaue, dann denkt der Hund ja häufig, oh, der Mensch will irgendwas von mir, ich schaue den auch mal an, was ja im Grunde erstmal sehr, sehr lobenswert ist. Aber in solchen Situationen dann halt kontraproduktiv, weil der Hund uns halt in dem Fall nicht anschauen soll, sondern seinen Fokus irgendwo anders hinrichten soll.
Ja, so ist es. Und noch schwieriger wird es dann, und das unterschätzen die Leute auch, wenn es um das Thema Warte geht. Dass wenn wir natürlich den Hund anschauen, ist ja das auch immer Kommunikation. Die meisten machen Warte mit der Hand, Warte, 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 schauen den Hund an und der Hund ist aber schon in dieser Erwartungshaltung. Also es macht das Warten eigentlich viel schwerer. Das heißt, wir Menschen müssen da erstmal umdenken. Leichter wäre es, aber das fällt den Menschen so schwer, wenn ich sage, warte, mich umdrehe und dann quasi mehr oder weniger in die Richtung schon mich bewege, wo ich dann einmal den Hund hinschicken möchte. Aber das ist für uns ein Lernprozess.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man auch unbewusst einfach ganz, ganz viele Dinge macht mit seinem Körper, die einem dann erst so richtig bewusst werden, wahrscheinlich, wenn der Hund halt dann da in den Situationen entsprechend darauf reagiert.
Ja, das ist ganz, ganz spannend, oft zu beobachten, wie kreativ dann die Menschen werden, wenn es zum Beispiel um Hindernisse, wie der Hund soll eine Tonne zum Beispiel umrunden. Viele kriegen dann so eine Vorlage vom Körper, weil sie glauben, der Hund braucht es, damit er einfach diesen größeren Bogen da macht um die Tonne. Ist aber eigentlich Quatsch. Also das ist einfach in unseren Köpfen drinnen. Die Hunde brauchen da relativ wenig. Also da genügt unsere feine Körpersprache. Also
Ja,
das.
spontan würde ich so den Arm nach vorne reißen und sagen, geh da mal drum rum. Aber
Ja, genau. Das ist genau das, was wir eigentlich bei dieser Arbeit nicht wollen.
also Hände, da darf man gar nicht benutzen, oder? So
Hände
Zeigefinger.
kommen überhaupt nicht vor. Ne? Gibt
Das
es.
ist schwierig.
Ja, es ist, wie gesagt, also ich glaube, dass wir uns schwerer am Anfang tun beim Lernen als wie die Hunde. Die haben das relativ schnell heraus. Aber es ist einfach für uns Menschen sehr schwer, unser. Also, Ja, wie gesagt, also wir arbeiten sehr viel mit den Händen und da gehe, wie du jetzt richtig gesagt hast, oder mit dem Körper dann vorbeugen oder auch beim Warten nehmen ja viele Leute gern die Hand zur Hilfe, aber es braucht es eigentlich nicht.
Was sind noch so typische Fehler, die dir da immer wieder unterkommen oder wo du immer wieder die Leute korrigierst und sagst, nee, mach doch mal so?
Naja, das, was am häufigsten vorkommt, ist, dass wir zu viel auf unsere Hunde schauen. Dass, wenn ich den Hund jetzt auf das nächste Ziel schicken möchte, immer schaue, wo ist mein Hund, wo ist mein Hund, anstatt dass ich den Fokus nach vorne habe. Das ist natürlich für den Hund dann sehr schwer, sich auf das nächste Target quasi zu konzentrieren und fokussieren. Und ja, die Hand ist immer so ein Thema. Die Leute glauben, sie brauchen die Handhilfe oder der Hund braucht die Hand als Hilfe. Das ist eigentlich das, was am meisten vorkommt. Wo ich dann gleich sage, also na, Hände weg, funktioniert auch ohne Hand.
Ja, so hinterm Rücken zusammengebunden dann.
Ja, zum Beispiel. Wenn alle Stricke reißen, genau. Nee, natürlich nicht.
Wenn man das so richtig beherrscht und das so richtig gut läuft, wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie sieht dann so ein Parcours aus und gibt es auch die Möglichkeit, dass man irgendwie Turniere läuft oder was ist da so das Ziel am Ende?
Ja, es ist tatsächlich geplant, ab nächsten Jahr findet das erste Turnier statt in Deutschland. Also es geht in die Richtung tatsächlich. Und ja, wie schaut so ein Parcours aus? Du hast verschiedene Stationen, verschiedene Targets, stabile, instabile. Du hast Hubbögen, du hast Pylonen, es gibt Pylonenkreise, es gibt Gassen aus Pylonen. Wir haben Tunnel, wir haben das Wackelbrett. Genau. Also du kannst, das Maximum sind 30 Stationen. Das ist für die Fortgeschrittenen. Also wir bewegen uns davon. 20 ist das Minimum, 30 Stationen ist das Maximum. Und die kannst du natürlich in verschiedensten Kombinationen aufstellen. Also langweilig wird es nicht.
Aber das ist jetzt auch nochmal, ne, zur Erklärung, das ist jetzt nicht wie Agility oder Hoopers, wo die Hunde wirklich weit weg von einem arbeiten, sondern das findet alles eigentlich sehr nah um einen herum statt.
Ganz genau. Also, und es geht ja auch nicht um Geschwindigkeit. Es ist, wie gesagt, das Maximum ist dieser flüssige Trab. Also der Hund befindet sich da nie im Galopp, beziehungsweise sollte sich nicht im Galopp befinden. Du hast eben, das ist ja der schöne Vorteil, dass du das auch mit Hunden machen kannst, die schon älter sind, die vielleicht auch schon ja, leichte körperliche Probleme haben. Also das ist alles total fein. Weil du wie beim Agility, da hast du ja relativ viel, was dann schon auf die Gelenke geht und viel Geschwindigkeit. Das haben wir da alles nicht. Aber koordinativ sind die Hunde da mindestens genauso gefordert, wenn nicht mehr, weil dadurch, dass das alles sehr eng ist, müssen sie schon sehr genau auf uns achten, damit sie dann auch die richtige Station mehr oder weniger anlaufen.
Ja, ich stelle mir das auch unfassbar anstrengend vor. Also die Hunde müssen sich ja total konzentrieren.
Genau. Genau, also absolut. Also nicht nur die Hunde, sondern auch wir müssen uns konzentrieren, weil es ist ja dann doch so, gell, dass du dann immer schauen musst, ah, wo ist jetzt dann du hast ja da eine Parcoursvorgabe, werden ja auch nummeriert, die Stationen von mir aus 1 jetzt bis 30, wenn wir jetzt von einem großen Parcours ausgehen. Und wenn du das der Reihenfolge nach alles abarbeiten möchtest, dann musst auch du dir die Stationen merken und schauen, ah, wo geht es jetzt weiter. Aber tatsächlich ist es für die Hunde irrsinnig anstrengend, auch vom Kopf her.
Wie lange machst du da so eine Session, wenn du das unterrichtest?
Also das meiste, ich habe eine Gruppe, mehr wie 3 Leute, also in der Gruppe nehme ich nicht. Und das dauert dann ungefähr 1 Stunde und dann sind die Hunde aber platt. Also wenn du jetzt einen hast, dann, ja, dann ist, sage ich mal, 20 Minuten, wenn du es mit einem alleine durchmachst, dann sind die eigentlich schon fertig.
Das ist schon cool. Und natürlich Indoor und so. Ist jetzt im Winter auch immer ganz nett. Das finde ich irgendwie, wie jetzt bei uns beim Dummy-Training, da musst du halt bei Wind und Wetter dich irgendwie im Gelände und im Wald rumschlagen. Und da finde ich sowas immer mal eine ganz coole Alternative, dass man halt mit relativ wenig Indoor den Hund echt platt machen kann.
Ja, genau, das ist der nette Vorteil an dieser Geschichte, dass du eben sagst, da kann das Wetter noch so schlecht sein, du bist nach einer halben Stunde ist dein Hund müde. Ist ja auch schön.
Ich brauche ja auch nicht viel Platz. Also könnte ich das theoretisch, ich meine, klar, man bräuchte dann die ganzen Hindernisse und so, aber wenn du jetzt meinst, ja, so, das sind ja nur so kleine viereckige oder eben längere, kleine Podeste oder Pylonen oder sowas, das könnte ich mir ja durchaus auch zu Hause so ein bisschen zusammenbasteln im Wohnzimmer.
Also das, also ja, auf alle Fälle. Du kannst jetzt tatsächlich, das ist die kleinen Plattformen haben so Maße von 30 mal 30, diese Vorderpfoten-Target. Man muss ja jetzt für den Hausgebrauch, brauche ich ja nicht jetzt alle Geräte, die das Fitnessloop so zu bieten hat. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache dieses Vorderpfoten-Target und dieses Vierpfoten-Target, reichen diese zwei Plattformen und ich kann auch da mit meinem Hund schon wunderbare Übungen machen. Also gerade das Warte zum Beispiel, von Wechsel von der einen Plattform auf die andere, da sind ja auch viele Hunde schon gefordert. Ist ja nicht für jeden so leicht.
Und damit könnte ich anfangen, oder? Dass ich sage, ich habe zum Beispiel zwei so kleine 30 auf 30 Bodentargets und schicke dann vom einen zum anderen, oder? Was wäre so eine, was
Das wäre jetzt zum Beispiel der klassische Beginn, dass du sagst, okay, ich habe jetzt zwei kleine Target, also zwei Vorderpfoten-Target. Schau mal, dass der Hund überhaupt mit dem Gerät vertraut wird. Hol ihn mir auf die eine Plattform, dann warte, wechsel die Plattform und hol ihn mir auf die zweite Plattform. Genau, das wären so Beginne. Und ich denke mal, eine Pylone hast auch zu Hause mal aufgestellt schnell. Die nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Die könnte dann auch noch mit einbauen, dass ich mit dem Hund anfange, die Pylone von der einen Seite zu umrunden, dann von der anderen Seite. Das vielleicht dann schon kombiniere mit so einer kleinen Plattform. Und da braucht es jetzt gar nicht so viel Equipment und ich kann den Hund auch schon indoor wunderbar beschäftigen.
Es heißt ja Fitnessloops, ist das hat so einen Physiotherapie-Touch. Ist es physiotherapeutisch wertvoll?
Also physiotherapeutisch würde ich jetzt nicht sagen, aber Fitness, es hat den Fitnessaspekt ja tatsächlich, weil du ja sehr viele Übungen hast, wo der Hund auch eben koordinativ gefordert ist. Allein durch das, ja, wir haben auf das Steigen, also das Steigen auf die Plattform, das Steigen über die Cavaletti, du hast das Wackelbrett, du hast diese Balanceboards, du hast auch beim Umrunden der Pylonen, hast du ja auch eine Bewegung im Rumpf des Hundes. Also es ist, da hast du eben diesen Fitnessaspekt dabei. Also Physio würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, das kann man, sind dann doch nochmal speziellere Übungen.
Dass der Hund erstmal überhaupt halt merkt, dass er zwei Vorder- und zwei Hinterbeine hat und dass man die auch separat voneinander ganz gut bewegen kann, gell? Solche Geschichten.
Genau, also das ist ja das Schwierigere. Gell, vorne, da wissen sie ja, dass da Pfoten haben, aber hinten das Hinterhandbewusstsein, das haben ja die wenigsten Hunde. Und da ist es dann auch schon nochmal speziell, wenn der Hund dann nochmal, wenn es heißt, okay, du steig jetzt mal seitlich auf die längliche Plattform, das heißt aktiv die Hinterbeine heben und da wird es dann schon spannend, weil das, wie gesagt, viele Hunde, ja, denen ist es gar nicht so bewusst, dass sie hinten auch noch zwei Beinchen haben.
Super spannend. Und was du ja auch am Anfang schon gesagt hattest, gerade wenn ich dann so einen Hund habe, der einfach sehr aufgeregt ist, sehr hibbelig ist, dass man den da so ein bisschen in die Ruhe und zum Nachdenken bringt.
Ja, und deswegen, also gerade auch mit Hunden, die, ja, wie du schon sagst, also sehr arbeitsfreudige Hunde oder sehr junge Hunde, da macht es schon durchaus mal Sinn, so Sequenzen, Fitnessloops einzubauen, weil sie dadurch lernen, sich ein bisschen runterzufahren. Eben ruhiges Arbeiten, auf der Plattform warten können, ja, so. Auf uns schauen. Lauter nützliche Dinge, auch für den Alltag später mal.
Absolut. Ich finde es unfassbar spannend und ich habe total Lust, jetzt gleich irgendwie sowas ein bisschen hier im Wohnzimmer zu machen. Einfach so ein
Ja.
Hammer. Wie kriegen wir mehr Infos? Also ihr habt ja kleine Videos und so. Hast du da was auf der Homepage? Wo kann ich mir mehr Infos herholen?
Ja, also Videos könnt ihr jederzeit, kannst du einsehen. Also Fitnessloop-Verein gibt es ja in Deutschland und auch in Österreich. Da ist Videomaterial zum Anschauen. Auch auf Facebook gibt es ja schon einiges. Bei mir direkt jetzt nicht auf der Homepage Videos.
Bei dir auf Facebook aber habt ihr was, oder?
Aber Facebook, genau.
Linke ich gerne auch unter dem Podcast.
Sehr schön, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe doch, dass der eine oder andere jetzt Lust bekommen hat auf diese neue Hundesportart, die sich Gott sei Dank jetzt mittlerweile rasant weiterentwickelt. Ja, ist einfach eine tolle, tolle Sache.
Cool, unfassbar spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Tina Bründel.
Ja, danke dir, Froni, für die Einladung.
Ich verlinke euch Infos zu Tina, zu Tinas Hundeschule, weitere Infos zu den Fitnessloops unten im Podcast und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.